Bürgerfunk bei Radio Köln.
Alle Welt on Air.
Wissen Sie, warum die Hähnchen nach Waschmittel riechen und ihre Knochen brechen wie nichts?
Oder wie viele Fische für eine Portion Sushi sterben? Wissen Sie, was alles in diesem doch anscheinend unverseuchten Glas Milch steckt?
Haben Sie sich schon mal gefragt, warum alle Hamburger den gleichen Geschmack haben? Haben Sie vielleicht schon gehört, dass immer weniger Schweine ein Schweineschwänzchen haben? Vielleicht haben Sie sich schon gefragt, was dieser fantastische Inhaltsstoff ist, der in 75% aller industriell gefertigten Lebensmittel steckt.
Oder warum sich 270.000 Kleinbauern in Indien das Leben genommen haben.
Unsere Nahrungsmittel. In unserem Essen spiegeln sich die Dramen der Welt. Finanzspekulation, biologische Experimente, die Vertreibung ganzer Dörfer vom Land in das Elend der Städte, Aneignung von Land und Saatgut durch gigantische multinationale Unternehmen, Vergiftung, das Quälen von Millionen von Tieren, enorme Geschäfte für einige wenige. Und wir als Konsumenten, die wir keine Ahnung davon haben, was wir jeden Tag zu uns nehmen. Nichts ist mehr das, was es war. Weder ein Apfel noch ein Glas Milch.
Von den 1000 Kartoffelarten werden heute in großen Monokulturen nur noch 4 Sorten angebaut.
Es gab einmal 7000 Apfelsorten. Heute werden gerade mal 4 oder 5 kultiviert.
Mit der sogenannten Grünen Revolution, mit dem Siegeszug der industriellen Landwirtschaft in den Händen einiger weniger, wurden die Kühe von den Wiesen und die Schweine aus dem Stall in riesige Mastbetriebe gesperrt und die Hühner in Dunkelkammern für ein schnelleres Wachstum.
Doch weit davon entfernt, das gegebene Versprechen zu erfüllen, den Hunger in der Welt zu beenden, hat der Hunger in einigen Regionen sogar zugenommen.
Und für uns, die Konsumenten, nehmen die Krankheiten zu. Immer neue Wellen von Schweinepest, Rinderwahn und Vogelgrippe schocken die Welt.
Aber wir, Sie und ich, sind nicht diejenigen, die am meisten betroffen sind. Als allererste betroffen sind die Kleinbauern, die kleinen Produzenten, sie sind es, die verschwinden. Oder unter schwierigen Bedingungen arbeiten, um regionale Produkte am Leben zu halten, um selbst zu überleben. Sie sind es, die vielerorts für Gerechtigkeit kämpfen und dafür, in Einklang mit der Natur zu produzieren. Ist das wirklich zu viel verlangt?
Ne reste que quelques minutes à ma vie. Tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre.
Vielen Kleinbauern wird das Land, das sie zum Anbau existenznotwendiger Lebensmittel benötigen, von großen Betrieben abgekauft oder entwendet. Deren Erträge sind jedoch meist für den Export bestimmt und dienen in großen Teilen der Futtermittelversorgung westlicher Mastbetriebe. Hören wir Dr. Julius Reubke vom Kölner Verein Freunde von Ektar Parishad, der die Landlosenbewegung in Indien unterstützt. Julius Reubke macht uns deutlich, warum wir bei der Land- und Lebensmittelverteilung vor großen Problemen stehen.
Stell dir vor, die Erde sei ein Apfel. Den kann man in 4 Teile teilen und 3 Teile sind Wasser. Ein Teil ist Land. Dieses 1/4 ist Land, der Rest ist Wasser. Das kann man wieder halbieren und sagen, die eine Hälfte dieses Landes sind Wüsten, Berge, Eis. Also die können wir auch wegwerfen. Für die Nahrung bleibt also sicherlich weniger als dieses 1/8. Das kann man wieder in 4 Teile teilen. Dann haben wir, schneide das letzte 1/8 in 4 Teile. 3 davon sind felsig, nass, unfruchtbar oder von Straßen und Siedlungen bedeckt. So, also was bleibt übrig? Und davon die Schale von diesem 32. Was stellt den möglichen Ackerboden dar, von dem wir uns ernähren? Das ist ja gar nicht so viel, vor allen Dingen kann man schon sehen, das ist tatsächlich ein echtes Verteilungsproblem. Und die Frage wäre ja, wie wollen wir damit umgehen? Erste Möglichkeit. Ich sorge erstmal für mich und meine Familie und meine Welt und dann gebe ich den anderen, was übrig bleibt. Das ist die eine Möglichkeit. Gandhi fand das nicht so toll und sagte, ich denke bei allem, was ich verbrauche, ob es dem ärmsten Menschen, den ich kenne, hilft. Das heißt, wenn ich etwas verbrauche, dann tue ich das nur, um selber auch die Kraft zu bekommen, dem Ärmsten zu helfen. Also ich esse ihm schon mal gar nichts weg. Und selbst wenn ich das esse, überlege ich, hilft das dem Ärmsten. Aber das ist ja im Westen nicht so ganz üblich. Und wenn ich das so vorstellen würde und sagen, wir sollen jetzt so leben, à la Gandhi, dann würde ich vielleicht positive Zustimmung finden, aber das wäre so ähnlich wie mit den Rechten auf Menschenrecht, also mit den Menschenrechten. Das klingt wunderbar und keiner widerspricht und sagt, dass es das nicht gibt, sondern man vergisst es dabei. Aber eine andere Frage wäre, ich denke daran, was ich der Erde geben und wie ich die Natur pflegen kann, damit sie noch lange alle Menschen ernährt. Da ist jetzt ein neuer Ansatz, weil da plötzlich keine Diskussionsfrage auf intellektueller, theoretischer Basis existiert, sondern jetzt geht es darum, was zu tun, in die Tätigkeit zu kommen. Diese ganze Politik erstmal, die ist auch wichtig. Ja, nicht, dass das unwichtig wäre, sondern zu fragen, was können wir jetzt tun, damit das geregelt wird.
Der Schweizer Jean Ziegler, ehemaliger Sonderberichterstatter der UNO für das Recht auf Nahrung, hat vor kurzem ein neues Buch veröffentlicht. Wir lassen sie verhungern, ist sein Titel. Jean Ziegler sagt, die Weltlandwirtschaft könnte problemlos 12 Milliarden Menschen ernähren. Das heißt, ein Kind, das heute an Hunger stirbt, wird ermordet.
Toutes les 8 secondes, un enfant qui rêve au tiers-monde. Parce qu'il n'y a pas que c'est l'eau et on dit que dans son pays chaud, c'est le soleil qui a séché les ruisseaux.
868 Millionen, das ist laut FAO die Gesamtzahl der Hungernden weltweit. Die internationale Organisation FIAN setzt sich für Nahrung als Menschenrecht ein. Lisa Schade von FIAN erklärt, wie sich Hunger auf verschiedene Bevölkerungsgruppen verteilt.
Man kann aber auch das auf Bevölkerungsgruppen verteilt sich anschauen. Und da gibt es auch zwei Dinge, die sehr paradox sind und auffallen, nämlich einmal, dass Hunger ländlich ist. Also man hier sieht, sind fast 80% der Hungernden leben auf dem Land und 50% der Hungernden sind Kleinbauern oder Kleinbäuerinnen, also die Menschen, die Nahrung eigentlich produzieren. Zum anderen ist Hunger weiblich, also in allen diesen Gruppen sind Mädchen und Frauen überproportional vertreten und auch das wieder paradox, weil geschätzt wird, dass 60-80% der Nahrung von Frauen produziert wird.
Was Lisa uns eben beschrieben hat, nennt sich auch das Hungerparadox. Die Landbevölkerung, darunter meist Kleinbauern und Frauen, also diejenigen, die den Großteil der Lebensmittel produzieren, leiden am stärksten unter dem Hunger und seinen Folgen.
Doch warum haben die Menschen nicht genug zu essen? Eigentlich ist doch genug für alle da, meint Lisa und nennt uns die Zahlen der FAO, der Welternährungsorganisation.
Genauso verwirrend ist auch, dass es nicht unbedingt darauf ankommt, wie viel Nahrung produziert wird, denn heutzutage wird so viel Nahrung produziert wie eigentlich noch nie zuvor. Dazu hat die FAO auch ein paar Zahlen, nämlich dass jedem Menschen heutzutage 30% mehr Nahrung zur Verfügung stände als noch 1960 also ca. 2700 Kilokalorien pro Tag. Und die FAO berechnet, dass sogar doppelt so viele Menschen wie im Moment auf der Welt leben, also knapp 12 Milliarden, mit ausreichend Nahrungsmitteln versorgt werden könnten. Die Frage ist natürlich, wieso gibt es dann noch Hunger? Hunger ist also nicht unbedingt ein Problem der knappen Nahrungsproduktion, sondern es ist ein Verteilungsproblem. Und es entsteht durch die Verletzung fundamentaler Menschenrechte, also zum Beispiel durch soziale Ungerechtigkeiten, Diskriminierungen und ungerechte Handelsstrukturen.
Hunger ist ein strukturelles Problem, ein Problem der Verteilung, sagt Fian.
Die meisten Ursachen von Hunger haben also gemeinsam, dass es um einen mangelnden Zugang geht. Einmal zu den produktiven Ressourcen, um sich selber ernähren zu können. Also das sind Dinge wie Land, Wasser, Saatgut und so weiter. Und oder der mangelnde Zugang zu den nötigen Mitteln, um Nahrung erwerben zu können, also Geld. Hunger ist also ein strukturelles Problem und bedarf einer politischen Lösung. Und die Grundlage dafür, oder eine Grundlage dafür, sind die Menschenrechte.
Toutes les 8 secondes, un enfant crève au tiers-monde. Parce qu'il n'y a pas accès à l'eau et on dit que dans son pays chaud, c'est le soleil qui a séché les ruisseaux.
Schon in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 findet sich das Recht auf Nahrung in Artikel 22 wieder. Dort steht:
Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und seiner Familie Gesundheit und Wohl gewährleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung und notwendige soziale Leistungen.
Konkreter und verbindlicher ist das Recht auf angemessene Ernährung seit 1966 als Menschenrecht im Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte völkerrechtlich verankert. Diese sogenannten WSK-Rechte sind weniger bekannt als die politischen Menschenrechte wie beispielsweise die Meinungsfreiheit. Das Recht auf Nahrung gehört zu den sozialen Menschenrechten und ist sogar einklagbar. Inzwischen haben 160 Länder diesen sogenannten Sozialpakt der UNO unterzeichnet. Das heißt aber nicht, dass sich jedes dieser Länder zur Aufgabe gemacht hat, jedem Menschen auch wirklich sein Recht auf Nahrung zu garantieren. In nur 22 Ländern ist dieses Grundrecht auch wirklich in der Verfassung oder der nationalen Gesetzgebung verankert. Immer noch ist das Recht auf Nahrung das am häufigsten verletzte Menschenrecht auf der Welt.
Toutes les 8 secondes, un enfant crève au tiers-monde. Parce qu'il n'y a pas accès à l'eau et on dit que dans son pays chaud, c'est le soleil qui a séché les ruisseaux.
Am 15. September gab es in Köln-Ehrenfeld den ersten Tag des guten Lebens. Autofrei natürlich. Das Allerweltshaus war mit einer langen gemeinsamen Tafel auf der Straße dabei. The Meal ist eine internationale Aktion, bei der es um regionales Essen geht.
Zu Gast in Köln war auch Heike Kammer mit ihrem Puppenspiel. Pixie und der Mais heißt das neue Stück, das den Kindern anscheinend recht gut gefallen hat. Maria und José in Mexiko bauen Mais für sich und ihre Tiere, die Pixies, an. Dann kommt Mr. Santos, der den Mais gerne zu Biosprit verarbeiten möchte.
Ich bin Mutter Erde, Mutter der Natur, Mutter der Berge, der Wälder, der Tiere und der Menschen. Und ich bin gut zu euch, wenn ihr gut zu mir seid. Hat Maria gearbeitet?
Ja!
Haben die Pixies auch gearbeitet?
Ja!
Ich lasse Mais wachsen. Für Maria, für José, für ihre Kinder und ihre Tiere. Dürfen die Pixies auch was essen?
Ja!
Gut, der Mais ist für die Menschen und für die Tiere. Dürfen die Autos auch was kriegen?
Nein!
Ob der Mais für die Menschen und die Tiere da ist oder für die Autos, dazu haben die Kinder eine klare Vorstellung.
Alle Menschen essen gern den Mais. Oh, da ist wieder Mais gewachsen. Wer hat den denn angepflanzt?
Die Pixies und Maria.
Was? Die Pixies und Maria?
Aber gerade ein Auto gekommen.
Und das Auto wollte wieder Mais essen?
Ja, aber ja, ich hab immer Nein gerufen und dann hat es immer erschreckt und ist wieder weggekommen und dann hat mir, ist immer das gleiche Bild, ist so klar war, dass wir immer Nein rufen, dass es ganz verschwunden ist.
Nach dem Stück wird dann weiter debattiert.
Wie viele Kinder werden denn von 10 Brötchen satt?
10
Kinder? Und wie viele Kinder werden von einem Würstchen satt?
1
Nur 1 Und wie viele werden satt, wenn das Auto damit fährt?
1
Gar keins.
Ja, wofür sollen unsere Lebensmittel sein? Tank oder Teller? Oder Trog?
Die Kinder im Allerweltshaus waren gerne bereit, den Schweinen vom Mais abzugeben. Aber die Sache mit dem einen Würstchen ist ja zu überdenken.
Ist es sinnvoll, dass 50% unseres Getreides weltweit als Tierfutter benutzt wird? Wenn wir doch wissen, dass 1 Kilogramm Fleisch weniger Menschen satt macht als 1 Kilogramm Getreide. Und dass 100 Millionen Tonnen Getreide nur für Biokraftstoffe angebaut werden? Eine Tatsache, die Jean Ziegler als Verbrechen gegen die Menschlichkeit bezeichnet hat.
Wir müssen uns in Erinnerung rufen. Knapp 1 Milliarde Menschen hungern.
Toutes les 8 secondes crève un enfant au tiers monde. Alle 8 Sekunden stirbt ein Kind in der dritten Welt an Hunger, an Durst. Alle 8 Sekunden schäme ich mich ein bisschen mehr wegen der Ausbeutung und der traurigen Zerstörung der Natur für den Konsum. Man stellt uns vor vollendete Tatsachen. Sie spielen Monopoly mit der Erde. Und wenn sie sich die Wolken, die Vögel, die Gletscher angeeignet haben, vielleicht haben sie dann genug.
Auch Leonardo Boff, ein weltbekannter katholischer Theologe aus Brasilien, beschäftigt sich seit Jahrzehnten leidenschaftlich mit dem Thema Hunger und soziale Ungerechtigkeit. Er ist einer der Hauptvertreter der Theologie der Befreiung. Seit den 1960er und 70er Jahren kämpft er für die Rechte der Armen in Lateinamerika. Im August 2013 kam Leonardo Boff nach Bonn. Wir hatten das Glück, seinen Vortrag mit dem Titel Schrei der Völker, Schrei der Armen, Schrei der Erde zu hören. Eindringlich und gleichzeitig humorvoll, ermutigend und mahnend, kritisiert Boff Kapitalismus und Konsum. Er betont, dass Nahrung keine Ware sein sollte und dass sie nicht vom Markt und seiner Gier instrumentalisiert werden darf.
Alles, was direkt mit dem Leben zu tun hat, kann nicht auf den Markt als Ware gebracht werden. Nahrung bedeutet Leben und Leben ist heilig und darf nie als Möglichkeit für Geschäfte und Profit auf den Markt gebracht werden.
Seine Worte basieren zwar auf christlichen Gedanken, doch lassen sie sich nicht darauf beschränken. Sie sind absolut aktuell und erschreckend wahr. Wir vergessen und ignorieren, dass tausende Menschen unter der Profitgier des Konsums leiden.
Es gibt einen kriminellen Mangel an Solidarität und internationalen Kooperation. Und wir erweisen uns als grausam und erbarmungslos unseresgleichen gegenüber.
Leonardo Boff beschreibt Menschen, die sich um die Armen und Hungerleidenden der Welt nicht sorgen und rücksichtslos ihre eigenen Interessen verfolgen. Und er zeichnet das Bild einer Erde, die von uns missbraucht und ausgebeutet wird.
Wir konsumieren um 30% mehr, als die Erde wiederherstellen kann. Das bedeutet, dass sich dieser Konsum zweifelsohne als nicht nachhaltig erweist. Wir kommen in den roten Bereich und können so nicht weitermachen, denn wir haben keine Mittel mehr, um unsere ökologische Schuld zu begleichen. Es wurde schon kalkuliert, dass wir, wenn wir unser Konsumniveau für alle Menschen der Erde verallgemeinern wollten, etwa drei Erden wie diese, die wir haben, bräuchten, was einfach unmöglich ist.
Boff sagt, wir bräuchten drei unserer Erden, um unseren aktuellen Konsum zu garantieren. Nicht nur das ist unmöglich, sondern man darf auch nicht vergessen, dass die Weltbevölkerung rasant wächst. Und so auch der Bedarf an Nahrung. Das kann unsere Erde mit den jetzigen Produktions- und Konsumweisen einfach nicht schaffen. Um die ökologische Schuld, wie Boff sie nennt, doch noch ausgleichen zu können, schlägt er andere Produktionsweisen und andere Konsumgewohnheiten vor. Und zwar rücksichtsvolle und nachhaltige. In Harmonie mit der Erde und unter Wahrung der Grenzen. Mit einem Sinn für Gleichheit und Solidarität mit den jetzigen und künftigen Generationen, wie er sagt.
Wir müssen unbedingt eine andere Produktionsweise entwickeln und andere Konsumgewohnheiten annehmen. Wir werden produzieren, um die menschlichen Bedürfnisse zu befriedigen, aber diesmal in Harmonie mit der Erde und unter Wahrung der Grenzen, mit einem Sinn für Gleichheit und Solidarität mit den jetzigen und künftigen Generationen.
Sie hörten eine Sendung von Alle Welt on Air zum Welternährungstag.
Mit Beiträgen von dem brasilianischen Theologen Leonardo Boff, Dr. Julius Reubke aus Köln und Lisa Schade von der Menschenrechtsorganisation FIAN.
Toutes les 8 secondes, un enfant crève au tiers-monde. Parce que pas que c'est l'eau et on dit que dans son pays chaud, c'est le soleil qui a séché les ruisseaux.
Das Lied Toutes les 8 secondes stammt von der kanadischen Band Cowboys Fringants. Mitgewirkt an dieser Sendung als Redakteure und Sprecherinnen haben Nicola Krause, Bastian Böhmer, Sonja Gädicke, Robin Becker, Brigitte Lang und Graciela Salsamendi. Technik Edison Valencia.
Zum Nachhören finden Sie diese Sendung unter www.alleweltonair.de.
Bürgerfunk aus dem Allerweltshaus.
On nous dit que c'est inépuisable, pas besoin de gestion, il y a vieux signe de pièce au bout de l'eau potable. Pendant les